Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Cordula Lochmann, aka Einstein.
Besondere Fähigkeiten.
Digitale Trends erkennen und einordnen. Machbarkeit von digitalen Vorhaben bewerten. Neue Tools und Technologien einsetzen.
Superpower.
Übersetzung von Kundenanforderungen in digitale Produkte. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Seidan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Cordula Lochmann. Cordula Lochmann ist die Geschäftsführerin von Snipclip und beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema digitale Nutzererfahrung, digitale Kundenjourneys und allgemein digitalen Marketing und Sales. Und heute sprechen wir über das aktuell sehr gehyptes Thema, und zwar es geht um die generative KI. Hallo Cordula, und freut mich, dass du heute dabei bist.
Hallo Lena, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Cordula, du hast dir als Superheldenfigur Einstein gewählt. Das ist sehr spannend und sehr interessant. Ist zwar kein typischer Superheld, aber er war ja schon der Superheld seiner Zeit. Und vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, warum hast du dir diese Figur gewählt und was zeichnet dich als diese Figur in deinem geschäftlichen Alltag aus?
Es gibt vor allem einen Fakt, und das ist unser gemeinsamer Geburtstag. Wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Ansonsten, ich bin sehr naturwissenschaftlich interessiert und habe mich auch mit Einsteins Relativitätstheorie beschäftigt und finde es halt super spannend, sich naturwissenschaftlich zu bilden.
Und wir sprechen auch heute über ein sehr wissenschaftliches Thema aus meiner Sicht. Heute geht es über die generative KI. Und ihr beschäftigt euch schon relativ lange mit dem Thema. Und du hast mir auch mitgegeben, dass ihr bereits spannende Ergebnisse auch erreicht habt mit den Unternehmen, wo ihr das Thema angegangen seid. Und im ersten Schritt würde ich dich bitten, ganz kurz zu erklären, was ist denn eigentlich generative KI?
Generative KI wird von allgemeiner oder KI abgegrenzt. Und zwar KI gibt es ja schon ganz lange. Bisher war es aber mal so, dass diese KI auf eine bestimmte Aufgabe hin entwickelt und trainiert wurde. Also Beispiel Bilderkennung. Die KI hat Bilder bekommen und hat dazu auch Keywords bekommen und hat dann anhand dieser Bilder, die sie bekommen hat, und der Keywords eben gelernt, was auf diesen Bildern drauf ist. Die generative KI unterscheidet sich von dieser, ich sage jetzt mal klassischen KI, dadurch, dass sie eben nicht mehr darauf angewiesen ist, auf diese Art und Weise trainiert zu werden. Es ist ein ganz großes Sprachmodell. Das wurde natürlich auch trainiert mit verschiedenen Methoden. Aber dieses Sprachmodell hat semantische Fähigkeiten, also es versteht in Anführungszeichen immer. Wir benutzen immer sehr menschliche Begriffe, um die KI zu beschreiben, auch wenn sie das natürlich nicht ist. Aber sie versteht die Bedeutung von Wörtern und dadurch ist sie nicht mehr auf dieses Training der klassischen KI angewiesen, wenn sie einmal diese Semantik beherrscht, und sie ist dadurch in der Lage, universell eingesetzt zu werden. Also es sind nicht mehr bestimmte Aufgaben, die sie erledigen kann, sondern im Prinzip kann man damit alles machen, was wir als Menschen auch machen, außer sie hat natürlich in dem Sinne keine handwerklichen Fähigkeiten.
Vielen Dank für die Erläuterung. Ich frage mich nur, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es generative KI oder das Training der Sprachmodelle der künstlichen Intelligenz für die menschliche Sprache und das Verstehen der menschlichen Sprache schon seit einiger Zeit? Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum das genau jetzt zum heutigen Zeitpunkt, seit, glaube ich, dem letzten Jahr, das zu einem Riesenthema geworden ist und jeder spricht darüber, es gibt unglaublich viele Reportagen dazu, jeder beschäftigt sich, wie gefährlich das wird jetzt für unsere Zukunft und Ähnlichem. Was ist eigentlich der Auslöser genau für die große Aufmerksamkeit für dieses Thema?
Also nach meinem Stand war die Wende Ich habe es jetzt leider nicht in der Form parat. Ich muss es einmal nach. Ich reiß dir nach. War die Wende eben die Art des Trainings, und das ist aber noch keine 10 Jahre her. Das war das entscheidende Paper, ist entweder, ich glaube, 2016 oder 2017 dazu erschienen, wo eben diese neue Form des Trainings vorgestellt wurde. Also das heißt, wir arbeiten jetzt ungefähr 6, 7 Jahre, wird jetzt eben an dieser Art von Sprachmodell gearbeitet. Dass das jetzt so gehypt wird, liegt einfach daran, dass ChatGPT am 30. November gekommen ist und wir auf einmal diesen Chatbot hatten, den wirklich jeder nutzen kann und der gefühlt normale Gespräche mit einem führt. Und das hat es halt vorher nicht gegeben. Also wir haben im Rahmen eines Projektes uns angefangen, ich glaube, es war 2021, mit diesem Thema, wir generieren Texte oder lassen Texte eben generieren, also lassen Nachrichten generieren, die veröffentlicht werden auf einer großen Newsseite. Und damals war es auch so, dass da schon gute Texte bei rauskamen, also dass auch schon diese Art von Sprachmodell dafür genutzt wurde, noch nicht in der Qualität von GPT, aber schon in einer guten Qualität. Aber der Trainings, also es gab noch einen individuellen Trainingsaufwand zu der Zeit. Also man musste schon noch eine Weile diese Sprachmodell füttern, bis man überhaupt Ergebnisse bekommen hat, von denen man sagt, die kann man publizieren. Und das hat sich mit GPT 3.5, also das ist ja die Version des Sprachmodells, die unter ChatGPT oder die unter dem ersten ChatGPT lag, tatsächlich deutlich geändert. Und dadurch, durch diese universelle Erreichbarkeit oder die Möglichkeit, dass das jeder ausprobieren kann, das war eben die große Veränderung, die es Ende letzten Jahres gegeben hat.
Carola, du hast jetzt ein paar spannende Informationen gegeben, wie sich die Maschine entwickelt hat, ne? Und warum das zum Hype geworden ist. Ich habe tatsächlich das schon selbst ausprobiert für die Beschreibung meiner Folgen. Ja, das ist, weil das geht relativ einfach, sagen wir mal so. Ich habe einfach eingegeben, bitte schreib mir eine Einführung oder Beschreibung der Folge zum Thema XY. Und das war echt faszinierend, wie gut das war. Ja, also ich musste nur so ein paar Sachen nachkorrigieren und dann war die Beschreibung da. Und ich habe tatsächlich schon mitbekommen, dass viele im Bereich Online-Marketing das nutzen, um beispielsweise Social-Media-Posts zu entwickeln. Oder der Gründer von Snox hat auf dem OMR erzählt, dass sie das tatsächlich auch nutzen, um Amazon-Beschreibungen zu machen. Weil das ist immer so ein Job, der unglaublich viel Zeit kostet. Also es gibt ja auch sehr viele Fehler. Also ich kenne das noch sozusagen aus meiner Agenturerfahrung. Da hatten wir auch relativ viele Texte geschrieben für Amazon, für Metateste, SEO etc. pp. Und das ist einfach sehr viel Arbeit. Was meinst du, ist es tatsächlich die Zukunft, dass wir nicht mehr diese kognitive Arbeit selbst leisten müssen, sondern dass das alles von der Maschine erstellt wird?
Definitiv. Also wir sehen das jetzt eben schon, wie viel Texte von den Sprachmodellen generiert werden. Also wir haben gerade unsere Webseite gelauncht und wir haben auch ChatGPT intensivst dafür eingesetzt, die Texte zu generieren. Und es war so viel schneller. Und also unsere Webseite ist zweisprachig und die englische Version ist fast durchgängig von ChatGPT geschrieben, weil es wir hätten einfach viel länger für die Übersetzung gebraucht. Es kursiert so ein bisschen dieses Gerücht, dass Google einen abstraft, wenn man die Texte von der KI schreiben lässt. Es gibt dazu eine Aussage von Google, dass das nicht stimmt, sondern dass es einfach auf die Qualität drauf ankommt.
Aber woher wissen Sie das, dass das von KI geschrieben wurde? Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Oder haben Sie da irgendein Roboter, irgendwas, was drüber geht und weiß, dass KI das aus irgendwelchen verschiedenen Quellen gesammelt hat?
Jein, also es gibt Tools, die versuchen, das zu erkennen. Die arbeiten auch oder so halb bis dreiviertel zuverlässig. Es ist halt ja auch immer die Frage, wie man dann selber vorgeht. Du hast es ja selber bei dir beschrieben, du bist nochmal drüber gegangen über die Texte.
Ja.
Und das ist natürlich auch das, was wir machen oder was wir jetzt gerade gemacht haben, zu sagen, wir lassen einmal übersetzen und dann gucken wir uns das nochmal an Und wir überarbeiten aber in der Regel gar nicht selber, sondern sagen einfach nur ChatGPT, was es besser machen soll. Also das heißt, wir arbeiten dann eben mit der Tonalität oder machen Angaben zur Länge. Also es gibt ja ganz beim Prompting ganz viele Möglichkeiten, auch nochmal quasi Einfluss auf das Ergebnis von ChatGPT zu nehmen.
Und cool, das heißt also, ihr macht sozusagen noch eine Korrektur gemeinsam mit Chat.
Genau, ja, ja.
Ah ja, das ist spannend, ja.
Wir korrigieren in der Regel nicht selber, sondern lassen ChatGPT korrigieren.
Das heißt also, wie würde das dann funktionieren, dass man sagt, hey, schöne Beschreibung, das müsstest du noch nachkorrigieren oder was wäre dann ein Befehl?
Ja, zum Beispiel ist es dann oft so, dass die Texte uns dann so ein bisschen im Englischen zu hölzern sind und dann sagen wir halt, describe this more casual oder oder wir, ja, es ist zu lang oder zu kurz. Also zu kurz ist natürlich immer ein Problem, weil dann werden die Texte, wenn sie länger werden, werden sie nicht unbedingt tiefer. Mhm. Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber zum Beispiel, wenn wir dann der Meinung sind, der Text ist zu lang, dann sagen wir halt kürz auf 80% oder kürz auf 70% oder sowas, also meistens so mit Prozentangaben. Man kann auch mit Wortzahlen arbeiten, das funktioniert so lala, also es kriegt ChatGPT nicht immer hin, aber also man kann auch tatsächlich Zeichenlängen oder sowas eingeben und kriegt dann, also kriegt zumindest eine Annäherung.
Ah, super. Okay, also so advanced habe ich das tatsächlich noch nicht genutzt, aber gut zu wissen.
Ja, also mit das Prompting, also das ist, ich sehe das öfters mal, wenn ich in irgendwelchen, auch auf irgendwelchen Veranstaltungen bin oder in irgendwelchen Online- Kursen und dann heißt es, ChatGPT kann das nicht, wo ich dann denke, das hätte ich jetzt lieber nicht gesagt, weil das hat einfach was damit zu tun, eben wie gut man ChatGPT instruiert. Mhm. Also gerade wenn es um sowas geht, kann man ChatGPT wirklich dann auch quasi sehr viel, sehr gut briefen, damit die Ergebnisse dann so sind, wie man sie selber haben
ja,
möchte.
Super, super. Aber ist es nicht gefährlich? Also ich fand das zum Beispiel, ich habe gestern auch extra so ein YouTube-Video angeguckt in Bezug auf die Entwicklung von OpenAI und die Maschine. Und es wurde eine These aufgestellt, dass wenn man zu viel Informationen auch der Maschine gibt, dann kann sie auch diese Informationen missbrauchen, beziehungsweise nicht sie, sondern auch gegebenenfalls die sagen wir mal so, diejenigen, die diese Maschine irgendwann mal ins Leben gerufen haben. Meinst du, das ist tatsächlich gefährlich, so dass man zu viel Informationen von sich preisgibt und dann somit können diese Informationen irgendwann mal irgendwo missbraucht werden?
Also dieser Frage des Missbrauchs, das finde ich immer noch sehr schwierig. Aber es gibt dieses Beispiel von Samsung. Samsung hat Anfang des Jahres ja fleißig ChatGPT genutzt und dann tauchten halt die Firmengeheimnisse im Sprachmodell auf. Sowas ist natürlich extremst ungünstig. Also wir haben schon für Kunden deswegen eine Private GPT entwickelt. Also das heißt, das ist ein Sprachmodell, was halt dann über die quasi eine eigene Oberfläche, also wir nutzen das Sprachmodell, aber wir bauen dann den Kunden eine eigene Oberfläche und gehen dann per Schnittstelle auf das Sprachmodell. Und wenn man per Schnittstelle auf das Sprachmodell geht, dann kann man quasi für diese Applikation, die diese Schnittstelle nutzt, vereinbaren, dass diese Daten eben nicht zum Training genutzt werden dürfen und dann sind die Unternehmen safe. Also das ist mal der erste Schritt, dass man sagt, wenn man diesen Samsung verhindern will, dann bitte nutzt lasst euch ein Private GPT bauen oder baut euch selber ein Private GPT. Das ist kein so ein großer Entwicklungsaufwand jetzt gewesen. Und die andere Sache mit dem Missbrauch, da sehe ich eher dieses, also gar nicht so das Training als das Problem, weil das Sprachmodell lernt durch die vielen Eingaben und man geht jetzt im Moment davon aus, es gibt 200 Millionen Nutzer. Natürlich, das ist eine tolle Trainingsgruppe. Aber das Sprachmodell kann ja auch wieder mit Daten aus dem Internet trainiert werden. Also das heißt, diese Quellen für das Sprachmodell, die werden einfach da sein.
Ja, also ich habe ja auch mitbekommen irgendwie, wo war das, weiß ich nicht genau in welchem Land, sogar vielleicht in Deutschland, dass bei der Abschlussprüfung Studenten oder Schüler das genutzt hatten, um die Klausur zu schreiben oder ähnliches. Also ich weiß zwar nicht, wie das tatsächlich war, weil du sitzt ja auch im Klassenraum, vielleicht war das auch online, ich weiß es nicht. Wie geht man mit sowas um, wenn man seine kognitive Leistung dann gar nicht mehr nutzt, weil man eben diese KI hat?
Also das wird definitiv kommen. Ich denke, wir werden die kognitive Leistung umdefinieren. Also das, was wir im Moment als kognitive Leistung uns vorstellen, kann die Maschine schneller und besser als wir oder wird sie schneller und besser können oder viele Bereiche jedenfalls. Und wir werden andere Aufgaben einfach als Menschen haben.
Mhm. Hast du da eine Hypothese, welche das wären? Wie dann die Aufgabenverteilung sein könnte, auch vor allem in Unternehmen?
Also jetzt für die nahe Zukunft würde ich sagen, es ist vor allem in Unternehmen gefragt, dass sie sich dringend mit KI beschäftigen, dass sie das ausprobieren. Und zwar nicht nur ausprobieren, was man mit ChatGPT so machen kann, sondern wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette gucken, was welche Aufgaben man der KI überlassen kann und zu überlegen, wie aufwendig das ist, die der KI zu überlassen, weil das wird halt darüber entscheiden, wie schnell man vorwärts kommt, dass man die Sachen identifiziert, die sich schnell durch KI ersetzen lassen, um da erstmal Effizienzsteigerungen zu bekommen. Also das ist jetzt im Moment, das ist relativ klar. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir bieten zum Beispiel nur Pflichtpraktika an. Bisher läuft es so, dass, also wir kriegen viele Bewerbungen und davon sind halt über 90% von Leuten, die gar keinen, also die einen Praktikumsplatz suchen, aber keinen Pflichtpraktikumsplatz. Das heißt, das erste ist mal der KI beizubringen, eben diese Bewerbungen zu lesen und die auszusortieren, die quasi, also automatisch zu beantworten, die gar keinen, sich gar nicht auf ein Pflichtpraktikum bewerben. Das ist ein ganz einfacher Fall, wo man sagt, okay, da hat man schon mal diese 90% der Arbeit quasi weg.
Ah ja, super, aber das ist echt ein guter Tipp. Und ist es tatsächlich jetzt schon möglich oder muss die Maschine erstmal trainiert werden auf solche Aufgaben?
Also man muss sie kontrollieren, man muss sie ein bisschen kontrollieren, aber man muss sie eigentlich nicht wirklich trainieren. Also es ist eher so wieder dieses Thema Briefing, was muss ich in der Maschine sagen, damit sie weiß, es ist schon Training, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss der 1000 Bewerbungen erstmal geben, damit sie das sicher identifizieren können, sondern ich muss ihr halt sagen, worauf sie achten muss.
Okay, so nach dem Motto, such das Wort Pflichtpraktikum.
Das wäre so eine ganz einfache Variante, such eher so, also guck so quasi erstmal, sag mir, ob es ein Pflichtpraktikum ist oder nicht und dann muss man sich das Ergebnis angucken und wenn das Ergebnis halt mal falsch ist, dann muss man sich halt überlegen, wie man ihr dann beibringt oder wie man ihr dann sagt, dass das in dem Fall sich halt um ein Pflichtpraktikum beziehungsweise um kein Pflichtpraktikum gehandelt hat.
Okay, super. Also das ist schon ein guter Tipp für die HR-Kollegen unter uns, unter den Zuhörern auf jeden Fall. Also das ist echt, denke ich mal schon, dass es eine Arbeitsentlastung ist. Hast du noch irgendwelche Tipps für Marketing oder Digital-Marketing ganz konkret? Also was, also Texterstellung ist schon, glaube ich, liegt auf der Hand. Gibt es noch weitere Themen, die man mit KI abwickeln kann?
Zum Thema Marketing? Klar, alles, was mit Texten zu tun hat, wo wir sehen, eben wo schon viel Bewegung drin ist, ist gerade bei dem Bereich Ads und Ad-Konvertierung, dass man sagt, man hat ja verschiedene Formate, man braucht unterschiedliche Längen, dass man das halt der KI überlässt, beziehungsweise sich da helfen lässt, Texte dann halt in den entsprechenden Zeichenlängen zu bekommen. Und ansonsten ist natürlich auch dieses Thema Bild riesengroß, wobei wir da noch ein großes, im Gegensatz zu Text, haben wir da noch ein viel größeres rechtliches Thema im Moment. Also man sieht schon, dass wir sehen, dass in vielen Agenturen damit schon experimentiert wird, dass Agenturen auch wirklich schon eigene Stile von KI-generierten Visuals entwickeln, was echt faszinierend ist, dass sie da im Prinzip schon so, ihre eigene Brand auch in irgendeiner Weise wieder realisieren, beziehungsweise für den Kunden eine bestimmte Brand-Identity in diesen KI-generierten Visuals entwickeln. Aber da ja diese Image-Generation momentan halt viel mit Bildern arbeitet, auf denen Rechte drauf sind und die man ja trotzdem im Internet findet, traut sich da im Moment noch keiner wirklich ran, weil das Risiko da zu groß ist einfach, dass man da in Rechtsstreitigkeiten verwickelt wird.
Das wäre tatsächlich meine Frage. Das heißt im Endeffekt, der Prozess ist der gleiche. Ich gebe einfach ein Briefing und die Maschine sucht nach unterschiedlichen Quellen aus dem Netz und stellt die Bilder zusammen, oder anhand dieser Bilder wird irgendwas angepasst. Also kannst du da vielleicht mehr erläutern, wie das genau funktioniert?
Also generell, die Sprachmodelle funktionieren ja jetzt, ich gehe nochmal kurz auf Text zurück. Also das Sprachmodell funktioniert ja so, dass quasi immer nur nach einem Wort gesucht wird. Also das heißt, wenn ich jetzt eine ChatGPT eine Frage stelle, dann sucht ChatGPT nicht nach der Antwort, sondern es sucht nach dem ersten Wort der Antwort. Und dann nimmt es wieder die Frage und dieses erste Wort und sucht anhand dieser Wörter wieder nach dem nächsten Wort. Deshalb ist es ja auch per se quasi nicht möglich, oder vom konzeptionell funktionieren die Sprachmodelle ja deshalb so, dass man eben die Quellen nicht zurückverfolgen kann, weil es gibt natürlich keine Quelle für das erste Wort der Antwort oder für das zweite Wort der Antwort, sondern das hat eben was damit zu tun, dass sie die Bedeutung in gewisser Weise erfassen können, dass sie eben diese Semantik beherrschen und deshalb wissen, welche Wortfolge am meisten Sinn macht als Antwort. Ich kann nichts dazu sagen, wie diese Übertragung von Sprachmodell auf Bild funktioniert. Aber es ist nicht so, dass es eine Suche ist, sondern es ist eben auch ein Generieren. Wir haben vor Weihnachten haben wir eine kleine Applikation für unsere Kundinnen und Kunden geschrieben, den Weihnachtskartengenerator, wo man anhand von so, wir haben halt einfach so ein paar Tags quasi, die weihnachtlich sind, angeboten, und dann konnte man so Tags eben anklicken und dann aus der Kombination der angeklickten Tags wurde dann eine individuelle Postkarte, eine Weihnachtspostkarte generiert. Und das war tatsächlich so, wir haben das auch viel ausgetestet, die Bilder waren alle individuell. Also es ist tatsächlich so, dass quasi immer wieder neu aus diesen Eingaben, die der Bildgenerator bekommt. Also wir haben damals mit DALL-E gearbeitet, das ist das von OpenAI, würde ich heute nicht mehr empfehlen, weil sieht so aus, als ob die es nicht groß weiterentwickeln. Also das ist Midjourney zum Beispiel ist wesentlich besser. Aber es ist so, dass das quasi wirklich ein individuelles Bild erstellt wird. Also es ist wirklich eine generative Leistung wiederum, die AI erbringt. Und deswegen ist es auch individuell. Aber es gibt einen Fall, der inzwischen schon vor Gericht gelandet ist. Das ist ein britisches Nachrichtenunternehmen, was eben sich Bilder generieren hat lassen. Und da gibt es ein Bild, eine Szene von einem Fußballspiel. Und dieses Bild gibt es auch bei Getty Images. Und diese KI hat sogar das Wasserzeichen von Getty nachempfunden. Oh. Also es ist nicht ganz original, aber wenn man sich das Bild anguckt, wenn man das Original kennt mit dem Wasserzeichen, dann erkennt man auch das Wasserzeichen auf diesem KI-generierten Bild. Und das ist halt im Moment das Problem, dass quasi dieser Generierungsprozess oder dass zum Beispiel Wasserzeichen nicht erkannt werden können und dieser Generierungsprozess dann so läuft, dass eine enorme Ähnlichkeit eben zu Bildern da ist, die nicht benutzt werden dürften für die Generierung, weil eben Rechte drauf sind.
Okay, aber dann muss halt eine gute Qualitätssicherung stattfinden, oder? Also wenn du sagst, richtig, man konnte das erkennen, dann war ja doch einfach Qualitätssicherung nicht gewährleistet.
Genau, völlig richtig. Da hat einer nicht aufgepasst und schon gibt es einen
Prozess. Kostet das schon sehr viel Geld, ja.
Ja, es ist noch nicht entschieden. Also wir haben glücklicherweise einen Kunden, eine große Münchner Rechtsanwaltskanzlei, die sich auch intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, wo wir dann auch immer Fragen gehen können. Und die halten uns da auf dem Laufenden. Also man sollte sich da, also gerade in dem visuellen Bereich, sollte man sich gut absichern. Bei Texten ist das unkritischer. Also ich meine, es ist trotzdem so, dass man also nehmen wir mal an, wir entwickeln einen neuen Claim für ein Unternehmen und es kommt was raus, was ganz toll klingt. Man sollte dann nochmal diese Recherche machen, ob vielleicht dieser Claim schon von einem anderen Unternehmen genutzt wird. Also bei solchen Sachen schon. Aber wenn ich jetzt eben, um auf deine vorherige Frage zurückzukommen, eben dieses Thema Social Media Texte und dergleichen, da ist es unproblematisch, weil da wird es auch so vorkommen, dass verschiedene Texte, ähnliche Texte generieren.
Viele machen sich tatsächlich auch Gedanken über ihren Beruf. Ja, es gibt ja sehr viele Agenturen oder einfach so Freiberufler, die Texte schreiben. Was meinst du, wo geht die Reise hin? Ist es gefährlich für sie, so dass sie jetzt keinen Job übermorgen haben, oder wie sieht die Zukunft aus?
Es gibt diesen schönen Spruch, nicht die KI wird deinen Job machen, sondern der oder diejenige, die KI beherrscht. Also definitiv ist für alle wirklich, die nicht im handwerklichen Bereich sind, also es gilt auch zum Beispiel für unsere Entwickler, ja, ist total wichtig, sich mit den Fähigkeiten von KI zu beschäftigen, weil die KI die Jobs teilweise oder sogar größtenteils übernehmen kann.
Sprich auch Coden und so, ne?
Ja, genau, das geht auch. Ja. Und das ist so, dass schon im März gab es dazu eine Studie, die zum Beispiel vorhergesagt hat, dass in der Verwaltung fast 50% der Tätigkeiten ersetzt werden innerhalb der nächsten, also ich glaube, es war sogar schon bis 2030, also nicht mehr in einem Zeitraum von weniger als 10 Jahren. Nicht in der deutschen Verwaltung, da muss man keine Angst haben, aber aber so generell in der Verwaltung, weil Verwaltung kann man ja auch größer denken und sagen, es gibt ja auch in jedem Unternehmen einen Org-Bereich. Ja. Und zum Beispiel gerade bei den Rechtsanwälten geht man davon aus, dass 45% der Tätigkeiten ersetzt werden. Weil das halt auch, also die erbringen ja viele Textleistungen. Wo ich total schwarz sehe, sind Übersetzungsbüros, weil eben diese Übersetzungsleistungen so von den Sprachmodellen, da braucht man auch gar nicht zu GPT zu gucken, da gibt es das schöne DeepL eben, was ja schon vorher auf dem Markt war.
Das ist auch so ein Tool, ne?
Ja, genau, es ist ein Übersetzungstool und mal nicht ein amerikanisches, sondern eins, was von hier kommt.
Oh, und, okay, super.
Und
welches nochmal? DeepL?
Ja, genau, okay. DeepL, ja. Aha. Und was auch zum Beispiel einem anbietet, dass es einem hilft, seinen Stil weiterzuentwickeln. Also bisher war es ja so, die konnten übersetzen, aber man konnte sie eben nicht so briefen, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Marketingtext oder eine Information für einen CEO, so ein Abstract oder sowas. Oder in Süddeutschland wird Deutsch ein bisschen anders verwendet als in Norddeutschland. Also das ist eher ein Text für Süddeutschland. Und all das können diese Sprachmodelle inzwischen, wo man sagt, das war eigentlich so ein Bereich, wo man eben die Übersetzungsbüros gebraucht hat, wenn es um so Feinheiten ging. Da sehe ich überhaupt, also ich sehe nicht, welche Aufgaben die Übersetzungsbüros noch quasi übernehmen sollten.
Mhm. Und versteht eigentlich die Maschine auch so Dialekte, so bayerisch und sonstige, so weiß ich was?
Gute Frage. Also
Sächsisch.
Momentan ist es so, dass sie versteht am besten Englisch. Das muss man schon noch sagen. Im Moment versteht sie noch am besten Englisch und es wird wahrscheinlich über Asien weiß ich zu wenig, um dazu was sagen zu können. Die Leistungen auf Deutsch sind ziemlich gut, aber das mit den Dialekten habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen und auch noch nicht selber ausprobiert. Das wäre auf jeden Fall mal was man ausprobieren sollte. Also es gibt ja auch viel geschriebenen Dialekt, von daher sollte sie in der Lage sein, das auch zu lernen.
Gut, aber ich glaube, das ist auch die Zukunft, ne? Also deswegen ist es auch wichtig, dass in Deutschland sehr viele auch das Tool nutzen. Deswegen wurde es auch freigegeben, damit die Maschine mehr und mehr lernt, oder? Das ist ja auch die Absicht, glaube ich, dahinter.
Ja, definitiv, ja. Definitiv. Und, ja. Und es wird in der einen oder anderen Weise wird einfach jeder betroffen sein. Deswegen ist es eben so wichtig. Und es ist wichtig für den Einzelnen, sich damit zu befassen, aber auch vor allem auch für Unternehmen, eine KI-Strategie zu entwickeln und entlang ihrer Wertschöpfungskette zu gucken, wo sind unsere Quick Wins, wo können wir eben schnell Ergebnisse erzielen, schnell Aufgaben von der KI erledigen lassen. Weil man hat zum einen, also man hat einen Effizienzgewinn, dass man sagt, bestimmte Aufgaben, die es einfach gibt, lassen sich günstiger erledigen. Also wir können uns Geld sparen und wir können eventuell eben unsere Produkte günstiger anbieten. Aber all das machen wir eigentlich im Moment nur, um quasi die Zeit zu gewinnen und neue Businessmodelle zu überlegen. Weil wenn man sich eben überlegt, dass jetzt im Marketing eben die Leistung ist Text oder die Leistung ist generell creative und die KI wird das eben in Kürze übernehmen können, dann muss ich ja überlegen, was für eine Leistung biete ich dann an? Und also generell ist es immer so bei so einer Transformation, oder das ist ja eher eine Disruption, die wir da gerade erleben, in einer Disruption, du siehst zuerst, was wegfällt und du siehst zuerst diese Einsparungspotenziale. Du weißt aber noch nicht, was Neues entsteht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie nur noch einen Tag die Woche arbeiten und die KI macht alles für uns, halte ich nicht für so hoch. Aber ich glaube, jeder lügt, der sagt, er weiß es schon, weiß nicht, was wirklich, wie die Arbeit in Zukunft aussehen wird. Ja. Nur ich kann es an mir selber sagen, wie gesagt, wir haben uns ja durch unseren Kunden schon lange mit diesem Thema Textgenerierung durch KI beschäftigt, hatten dadurch halt einen ziemlichen Vorsprung, als ChatGPT kam. Aber ich kann an mir selber sagen, ich war fasziniert von der Qualität. Ich habe gepromptet, dann war ich mal frustriert, weil ich die Texte, die waren immer alle gleich, die mir ChatGPT geliefert hat. Dann musste ich also lernen, wie ich ChatGPT briefen muss, damit ich wirklich genau die Ergebnisse kriege, die ich haben will. Dann habe ich eben auch gesehen, okay, da lässt sich ganz viel automatisieren. Das ist ja ein Thema, was Snipclip jetzt besonders interessiert, zu sagen, wie kriegen wir denn das Sprachmodell in irgendwelche Business-Applikationen rein? Wo können wir denn den Unternehmen helfen, eben zu automatisieren? Weil das ist ja eigentlich sonst auch unser Business, zu sagen, Digitalisierung ist ja auch nichts anderes als viel Automatisierung von Prozessen oder Neuentwicklung von digitalen Prozessen. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, also wir hingen dann aber immer noch so beim Thema Text, also wo überall wird Text verwendet. Inzwischen sehen wir halt, es geht eigentlich nicht nur drum, wo wird Text generiert, sondern wenn ich jetzt wieder auf HR gehe, natürlich ist es ein Arbeiten mit Text, sondern überhaupt, wo brauche ich denn sprachliche Fähigkeiten? Also überall, wo ich sprachliche Fähigkeiten werden ja überall eingesetzt, weil das ist ja unser Grundkommunikationsmittel. Überall, wo ich sprachliche Fähigkeiten, also irgendwas verstehen, irgendwas generieren, überall da, dort kann ich ja KI einsetzen und deswegen kann man sagen, wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Unternehmen, selbst beim produzierenden Gewerbe, entlang der Wertschöpfungskette eben dieser ganzen internen Prozesse kann ich die KI einsetzen und damit sollte jeder wirklich sofort starten, weil wir einfach davon ausgehen, dass diese Disruption sehr, sehr schnell gehen wird. Also, dass das eine Sache ist von paar Jahren und nicht Jahrzehnten, so wie wir es jetzt zum Beispiel generell mit der Einführung von den PCs oder sowas erlebt haben. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Abschlusssatz zu unserer fachlichen Diskussion sozusagen. Vielleicht noch mal eine ganz letzte Frage dazu, weil du das Stichwort KI-Strategie erwähnt hast. Hast du so, weiß ich was, ein paar Tipps, wie man so eine KI-Strategie angeht?
Die Art und Weise, wie wir das machen, ist wie wir es am einfachsten finden, ist mit Best Practices zu arbeiten. Also sich quasi, ich würde immer empfehlen, sich erstmal jemanden extern reinzuholen, um das quasi gestartet zu kriegen, zu sagen, man guckt sich mit jemandem, der tiefer in dem Thema drin ist, die Best Practices für bestimmte Bereiche an. Und überlegt dann, wie man diese Best Practices auf das eigene Unternehmen übertragen kann.
Und ihr seid auch in der Beratung dazu?
Wir sind auch in der Beratung dazu.
Okay, ja, sehr cool. Genau. Also an alle Zuhörer, wenn ihr hier Unterstützung benötigt, dann gerne die Cordula auf LinkedIn kontaktieren und sich die Beratung reinholen. Gut, Cordula, ich habe zwei Abschlussfragen, wie immer bei meinem Podcast. Also die erste Frage, hättest du so ein paar Bücherempfehlungen oder weiß ich was, irgendwelche Podcasts, Blogs etc. pp., was man sich angucken kann, soll, um das Thema besser vertiefter zu verstehen?
Also was mir sehr hilft, ist der Netzökonom. Das ist der Dr. Holger Schmidt von der TU Darmstadt. Ich finde, dass der oder die Themen, die er in seinem Newsletter adressiert, die fassen immer die aktuelle Diskussion sehr, sehr gut zusammen. Bücher ist wirklich so, dass ich sage, das ist im Moment ein...
Gibt's noch nicht wahrscheinlich zum Thema KI, also zumindest nicht...
Nee, es ist eher so das Problem, es erscheinen jeden Tag 10 so ungefähr.
Genau, richtig.
Mir geht's so, dass ich sehr viel über die Anfänge der KI im Moment lese, um diese Entwicklung zu verstehen. Ja. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das ist aber eher so, ja, wieder meinem naturwissenschaftlichen Interesse geschuldet, dass ich jetzt eben versuche, quasi so diese Entwicklung aufzuholen. Ich finde es sehr, eigentlich im Moment am wertvollsten, sich quasi suchen zu bookmarken, beziehungsweise ich habe zum Beispiel eben auf LinkedIn, bookmark ich mir einfach bestimmte Leute und bestimmte Begriffe und speichere mir die ab, um da einfach auf dem Laufenden zu bleiben, weil das Ganze eben so dynamisch im Moment ist, dass es schwer ist zu sagen, okay, wenn man heute ein Buch empfiehlt, dann kann man sagen, okay, in 3 Wochen ist es schon, kann es sein, dass es schon wieder so veraltet ist, dass es eigentlich diese Empfehlung keinen Sinn mehr macht, weil das Thema eben so dynamisch ist.
Ja. Ansonsten wahrscheinlich einfach
ausprobieren. Also Bücher eher so für, ich habe Bock irgendwie wirklich in das Thema einzusteigen, und ansonsten würde ich aber eher so Richtung Newsletter, es gibt noch The Neuron, den finde ich auch noch recht wertvoll, bin ich wirklich eher auf so bei solchen Quellen, die sehr regelmäßig aktuell und in kurzer Form halt darüber berichten.
Challenge Time.
Die allerletzte Frage ist unsere Challenge Time. Wen würdest du nominieren, den ich unbedingt als Superhelden, digitalen Superhelden hier bei mir einladen soll?
Ich war auf einer Veranstaltung vom GWA und habe dort den Maximilian Wardeck gehört von Jung von Matt. Mhm. Der ist Data Strategist. Der hat mir nochmal bei mehreren Dingen die Augen geöffnet, was das Prompting angeht. Und generell in seiner Rolle als Data Strategist merkt man halt einfach, dass das Thema für ihn sehr nah ist. Das hat mir großen Spaß gemacht, ihm zuzuhören. Den würde ich empfehlen.
Super. Vielen Dank für die Empfehlung. Also ich werde ihn unbedingt anpingen. Vor allem bei dem Thema Data Strategie ist, kann man immer was dazu lernen.
Definitiv.
Super. Cordula, vielen lieben Dank für die spannende Diskussion. Es war mega interessant, einfach mal mehr darüber zu erfahren, weil man hört und liest da und hier was, allerdings recht oberflächlich, und das war echt so eine sehr spannende Diskussion. Danke dir. Und ich wünsche dir noch alles Gute weiterhin in der Forschung von KI.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewaltiger Digitalkompetenz an einem Ort.